Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich und ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden, wo wir über die Kraft der Musik reden wollen. Worin liegt für Sie die Kraft der Musik? Wie können wir sie nutzen? Wann macht Musik sie glücklich? Wann kann sie sogar heilsam sein? Es gibt ja auch Musiktherapie. Warum ist Musik eigentlich überhaupt so stark mit unseren Erinnerungen verbunden? Welche Musik, bei welchen Gelegenheiten hören Sie? Machen Sie vielleicht selbst Musik? Mit wem? Was, in welcher Form, wie hören Sie Musik? Und gibt es vielleicht auch Musik, die Ihnen wahnsinnig auf die Nerven geht? Nach welchen Kriterien müsste das sein? Was ertragen Sie gerade noch so? Was macht Sie vielleicht auch aggressiv? Welche Erfahrungen haben Sie auch gemacht, zum Beispiel mit einem Instrument? Wurden Sie als Kind damals gezwungen und haben es dann irgendwann in die Ecke geschmissen? Oder sind Sie Musiker, Musikerin geworden? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Geschrieben hat uns unter anderem auch schon Frank Reginald Wolf. Er sagt oder er fragt besser, würden wir in einer besseren Welt leben, wenn jeder Mensch ein Musikinstrument spielen könnte? Welche Rolle spielt die Beherrschung eines Musikinstruments für die emotionale Entwicklung eines Menschen an sich? Das fragt Frank Reginald Wolf. Das sind alles Fragen, die ich auch gerne weiterreichen möchte an unsere beiden Gäste heute Morgen, die nicht hier in Berlin sind im Studio, sondern im fernen Norwegen in Bergen. Dort ist Stefan Kölsch, er ist Neurowissenschaftler und Musikpsychologe an der Universität in Bergen. Schönen guten Morgen nach Norwegen.
Schönen guten Morgen.
Und Gregor Schwellenbach ist bei uns in der Sendung. Er ist Musiker, Komponist. Er spielt Kontrabass, er lernt gerade Tuba, habe ich gehört. DJ ist er auch manchmal, Arrangeur, vieles, vieles. Ein Mann, der bis gestern ganz spät Abend auch noch aufgetreten ist in Köln, im Studio in Köln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Schwellenbach, finde ich aber toll, dass Sie jetzt morgens um 9 schon Zeit für uns haben.
Ja, das geht schon.
Hatten Sie genug Schlaf?
Nein.
Nicht wirklich, ne? Aber Musik gibt Ihnen so viel Energie, dass Sie wieder frisch sind am Morgen oder wie sind Sie heute hochgekommen?
Genau, diesen Spruch wollte ich eigentlich gerade machen. Die Kraft der Musik lässt mich auf den Schlaf auch mal verzichten.
Das heißt, Sie sind heute Morgen, wie lassen Sie sich wecken? Haben Sie einen Wecker mit Musik oder
Nein.
Piept der fies?
Nee, tatsächlich. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ich würde schlecht drauf klarkommen, mich von Musik wecken zu lassen. Ich habe so einen möglichst ordinären Klingelton.
Ist besser zum Wecken?
Für Musik? Für mich persönlich funktioniert das besser. Bei Musik ist es so, entweder funktioniert es darüber, dass es mich nervt und ich stehe auf, um sie nicht mehr zu hören, dann fängt der Tag schon mal gleich schlecht an. Und wenn ich sie mag, dann baue ich sie sofort in den Traum ein und genieße das dann noch eine Stunde im Bett Musik zu hören im Halbschlaf. Das ist sehr schön, aber meistens nicht, was ich beabsichtige.
Und da entstehen auch schon die ersten Kompositionen so im Halbschlaf morgens? Noch ein bisschen mit Kater?
Nee. Das ist auch ein Grund, warum ich mich nicht mit Musik wecken lasse, weil ich oft beim Aufwachen so Melodiefetzen im Kopf habe, die schreibe ich dann oft auf und wenn ich merke, ich kenne das noch gar nicht, dann wird es von mir sein.
Stefan Kölsch, wie ist es bei Ihnen? Wie werden Sie morgens wach? Einfach mit einem ordinären Piepen vom Smartphone oder vom Wecker?
Meistens, weil die kleinen Kinder schreien.
Ah, okay. Ist doch Musik in Ihren Ohren, oder?
Aus dem Bett holen.
Das ist doch Musik in Ihren Ohren.
Das kommt drauf an, in welcher Laune die sind. Das kann Musik sein, das kann angenehme Musik sein, das kann auch manchmal eher unangenehme Musik sein. Nee, aber mal ganz im Ernst, also bald daraufhin schalten wir eigentlich meistens Musik an. Zum Frühstück, im Badezimmer. Ich habe in meinem neuen Buch, dem Buch Good Vibrations, habe ich eine Seite zum sogenannten Morgentanzen drin. Da habe ich für jeden Morgen einen Song und in der Hoffnung, dass alle Leser den zusammen anschalten und wir sozusagen alle gemeinsam tanzen, fröhlich klingende Tanzmusik. Und das mache ich meistens auch schon mit meinen Kindern am Morgen.
Die müssen dann schon morgens ran. Wie alt sind die denn?
Die sind 2 Jahre und ein paar Monate alt.
Ach, da können Sie sich, ist der andere. Da gibt es keinen Widerstand, dann müssen Sie durch dann.
Nee, die müssen das nicht hören, aber die mögen die Musik tatsächlich sehr gerne. Also gerade der 3-4 Monate alte ist er jetzt, mag das sehr gerne, wenn ich ihn auf den Arm nehme und so sanft zur Musik hopse, sozusagen tanzend. Hat auch bei mir den Vorteil, dass gerade wenn er mal nicht so gut gelaunt ist, es mich gleich mit beruhigt.
Also dieser Rhythmus, Musik beruhigt schon mal Kinder. Kann aber auch durchaus Widerstand auslösen, oder?
Also bei den ganz Kleinen ist es ja schon so, Neugeborene können schon erkennen an der Musik, in der Sprache, mit der wir mit ihnen sprechen, wie es uns geht und wie die Stimmung, wie die Atmosphäre ist. Also schon das Neugeborene erkennt, ob wir ruhig, warm, zugewandt mit ihm sprechen oder eben gestresst, unwirsch und so weiter. Also selbst dafür haben auch Neugeborene schon Antennen im Gehirn, die sie das erkennen lassen. Und wenn Musik nach einer ruhigen Stimme klingt, dann kann das Kind eben auch schon beruhigen. Außerdem haben auch schon Neugeborene die Fähigkeit, Tonleitern und einen Takt zu erkennen. Und sobald sie das erkennen, kann sie das auch beruhigen, weil sie dann schon erahnen können, was als nächstes kommt. Also wenn wir sie zum Beispiel im Takt eines Wiegenliedes wiegen oder auch sanft zu Musik mit ihnen gemeinsam tanzen, also ganz sanft rauf und runter, dann können die Gehirne schon vorausahnen, was jetzt als nächstes kommt, wann der nächste Schlag kommt, und das macht die Welt weniger bedrohlich.
Das muss aber dann ein fester Rhythmus sein, eine gewisse Tonalität?
Genau.
Also atonales ist dann schwierig, auch für kleine Kinder, sowas kann dann auch Unruhe auslösen?
Dazu gibt es jetzt noch keine Studien.
Hatte ich jetzt gehofft.
Nee. Es ist einfach so, dass sobald wir in Musik Muster erkennen können, die es uns erlauben, Vorhersagen zu treffen, kann das eben auch beruhigende Effekte haben.
Also klare Strukturen, klare erkennbare Strukturen sozusagen, relativ schnell.
Genau, das ist auch was zum Beispiel bei Kindern mit Autismusstörungen hilft und was Musik für Musiktherapie mit Kindern mit Autismusstörungen so wahnsinnig interessant macht. Obwohl die sonst ja ganz, ganz schwierig im Umgang sind, obwohl die sonst als emotional und sozial völlig gestört gelten, ist es so, dass die bei Musik viele Symptome, je nach Schweregrad, aber wie abgeschaltet sein können, weil die Kinder sich so wahnsinnig stark für Musik interessieren und bei Musik wahrscheinlich durch die Struktur, die in der Musik steckt und durch die Tatsache, dass Musik eben vorhersehbar ist und gewisse Regeln hat und gewisse Dinge sich immer wiederholen, für die Kinder die Welt weniger bedrohlich macht.
Was genau passiert da eigentlich neurologisch in diesem Moment?
Ja gut, also wenn wir Musik hören, dann findet ja sofort ein Feuerwerk im Gehirn statt. Fast alle Strukturen des Gehirns können durch Musik aktiviert werden. Also die Strukturen im Gehirn, die für Wahrnehmung wichtig sind, für Aufmerksamkeit, aber auch für Gedächtnis. Wir erinnern uns ja sofort, für Kommunikation, natürlich für Sensomotorik. Emotionen werden durch Musik wachgerufen und auch soziale Kommunikation. Das sind alles Prozesse, die innerhalb der ersten Sekunden aktiviert werden, wenn wir Musik hören. Wenn wir selber uns an der Musik beteiligen, also zum Beispiel mitsingen oder mittanzen oder vielleicht auch die Musik selber mit Instrumenten spielen, dann kommen natürlich noch die ganzen Prozesse zusätzlich dazu, dass wir also mit anderen direkt über Blicke, Geräusche, die Töne selber kommunizieren, dass wir selber das Instrument spielen. Wenn es klassische Musik ist, dann müssen wir gleichzeitig ein Notenblatt lesen, dann kommen also noch die ganzen visuellen Prozesse dazu und so weiter.
Also bei Tanz, glaube ich, ist das ziemlich offensichtlich, ne? Dass man dann sozusagen soziale, auch sehr spontane soziale Beziehungen aufbaut. Dass Tanz plötzlich auch Menschen zusammenbringt, die weder dieselbe Sprache sprechen, noch sich vielleicht im echten Leben irgendwie mögen würden. Aber beim Tanzen kommt man zusammen. Also sowas erleben Sie ja vermutlich auch, Gregor Schwellenbach, ne? Also,
ja, immer wieder mal, ja.
Ich weiß nicht, Sie legen auch manchmal auf, also manchmal tanzen auch Menschen zu Ihrer Musik, oder?
Ja, also ich bin jetzt kein klassischer Wochenend-Club-DJ, aber hier und da so 5-6 Mal im Jahr werde ich dann auch durchaus gebucht als DJ und je nach Rahmen versuche ich dann, dass die Leute tanzen. Also eigentlich ist das ja, so wo ich auflege, ist das oft das Kriterium so, oder es ist das Ziel, was man erreichen möchte, dass die Leute tanzen.
Und was funktioniert? Also kann man da irgendwie einen Schalter umlegen, man weiß genau, dieser Rhythmus, dieser Stil, diese Musik, das geht sofort los?
Also wenn Sie mich nach dem Schalter fragen, dann ist natürlich eine laute Bassdrum, die einfach geradeaus durch mit ungefähr 120 BPM durchgeht, also quasi der...
Also Beats per Minute, muss man sagen.
Genau, also das ist so das Tempo, auf das man am besten tanzen kann.
Viervierteltakt vermutlich, ne?
Genau, ja. Oder auch das ist dann egal, weil der Rhythmus sehr geradeaus geht. Eigentlich umf, 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 umf. Das ist leider ein bisschen, weil das so durchschaubar ist, aber das macht man an und dann fangen die Leute an, sich zu bewegen. Und
ist doch interessant, oder? Also so manchmal so basic, wie es nur denkbar ist,
ja, funktioniert. Ja, das hat sicher mit Herzschlag zu tun und so weiter. Und ja, aber also ich mache schon sehr lange jetzt Musik und versuche mir immer was auszudenken und so weiter, aber ich merke, diese Kraft eines massiven Herzschlags im Bauch zu fühlen, ist einfach ein unschlagbares Ding. So, das versuche ich immer, mich da nicht drüber zu stellen, sondern das ist irgendwie, das macht mir auch Spaß. So.
Vielleicht machen wir das mal ein bisschen anschaulicher. Sie haben ein Projekt gemeinsam mit einem dänischen DJ gemacht, Rune Riley Kölsch, der heißt einfach nur Kölsch, interessanterweise. Mhm. Und das Stück heißt Cassiopeia. Was gibt es dazu zu sagen?
Ach, das hat eigentlich eine lange Geschichte. Dieser DJ Kölsch hat oft ein Stück von mir aufgelegt, um seine Sets zu beginnen. Im selben Sommer habe ich oft, wenn ich mit Klavier und Streichquartett aufgetreten bin, ein Stück von Kölsch gecovert, also nachgespielt. Und irgendwann rief der mich an und sagte, wir müssen was zusammen machen.
Und so klingt's?
Ja, so haben wir das geschrieben, ja.
So lässt sich doch in den Morgen kommen, würde ich sagen, oder? Mhm. Deutschlandfunk Kultur mit Musik von Gregor Schwellenbach gemeinsam mit Kölsch, Cassiopeia, so heißt dieser Song. Ein Song, der, glaube ich, ziemlich direkt in die Beine geht und vielleicht auch ein bisschen den Herzrhythmus mit aufnimmt. Uns geht es heute hier im Gespräch an diesem Samstagvormittag um die Kraft der Musik. Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler in Bergen in Norwegen. Wäre das so ein Morgentanz für Sie?
Ja, vor allen Dingen, wenn es mit mehreren vielleicht sogar gemeinsam gemacht wird. Also gerade hieß es ja ganz einfach 120 Beats per Minute. Was uns ganz einfach erscheint und ganz trivial erscheint, nämlich, dass wir zusammen unsere Bewegungen zu einem Puls, also zu einem Takt synchronisieren können, also dass wir uns im Takt bewegen können, ist tatsächlich etwas, was nur unsere Spezies Mensch kann. Keine andere Spezies kann das. Tiere können nicht zusammen klopfen oder trommeln oder singen. Ja, Wale können zwar einzeln singen, aber Wale singen eben nicht im Chor. Oder Gorillas können sich auf die Brust klopfen, und das machen sie auch in der Gruppe, aber eben nicht gemeinsam im Takt. Und dieses Zusammen das im Takt zu machen, ist etwas, was nur wir Menschen können. Ich habe sogar geschrieben, dass die einfachste kognitive Funktion, die den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, dass wir zusammen in einer Gruppe flexibel einen Takt halten können. Also etwas, was uns ganz einfach erscheint, ist tatsächlich etwas, was uns zum Menschen macht, wenn man so will. Mhm. Ich glaube, dass das so der evolutionäre Schritt vom Menschen zum Tier war.
Also offenbar eine Kulturtechnik, die in uns steckt.
Ja, und wenn wir das gemeinsam machen, dann entsteht eben Spaß und Freude und manchmal sogar Glück.
Aber nur für diesen Moment, oder hält das dann auch an?
Naja, also das kann schon auch lange anhalten. Also gerade Musiker kennen das ja, dass wenn sie zusammen mit anderen Musik gemacht haben und das starke emotionale Momente bei der Probe oder beim Konzert gab, dann sind das Dinge, von denen man noch tagelang emotional zehren kann. Also die einen noch lange Zeit danach emotional wärmen können. Anders als jetzt, was weiß ich, wenn man einen Bungee-Jump macht oder so etwas, der auch viel Spaß machen kann, aber an dem man sich jetzt nicht tagelang noch emotional wärmen kann.
Aber irgendwie ist es eben auch Musik offenbar ein universelles Kommunikationsmittel, ne? Wo was keine Sprache braucht, was Kulturen überwinden kann. Wie ist das zu erklären?
Ja, also gerade wenn es zum Beispiel auf einem Beat basiert, ja, weil das jeder sofort erkennen kann, wo der Puls ist und darüber sich auch jeder sofort an
diesem Puls beteiligen kann. Also es ist ein
körperliches Empfinden
einfach, ne? Dazu braucht es nicht keine Vorbildung, kein besonderes musikalisches Interesse oder Musikalität. Es ist einfach drin, in uns,
körperlich. Absolut. Ja. Ha, genau. Ein bisschen anders ist das natürlich bei Tonleitern. Also fast alle Musik, die wir kennen, hat zwar Tonleitern, aber die Tonleitern können eben unterschiedlich sein zwischen den unterschiedlichen Kulturen und auch die Harmonien, die da dranhängen. Und da muss man sich dann manchmal erst ein bisschen dran gewöhnen. Man muss das erst ein bisschen lernen. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn wir nach China meineswegen fahren und dort eine Peking-Oper hören, das vielleicht auf einige eher verstörend klingt. Ja? Und sagen wir mal, was, wenn wir Jugendliche oder Kinder mit ins Konzert nehmen, die jetzt zu klassischer Musik noch nicht so den Zugang hatten und für die vieles ganz neu klingt, sozusagen wie eine Peking-Oper für die, dann müssen die sich da auch erst dran gewöhnen, weil das ansonsten für die auch eher nervig erstmal klingen
kann. Da braucht es einen Moment offenbar des Durchdringens, oder da muss irgendwie eine gewisse Mauer auch durchbrochen werden, ne, bei bestimmten Musikstilen. Ich weiß nicht, Gregor Schwellenbach, wie ist es bei Ihnen? Also Sie sind ja sehr vielseitig aufgestellt. Sie haben vor einigen Jahren auch ein Album aufgenommen, auf dem Sie klassische Techno-Tracks, die beim legendären Kölner Label Kompakt erschienen sind, in völlig neuem Stil neu aufgenommen haben. Zum Teil mit einem Gamelan-Orchester und mit einem bayerischen Tuba-Orchester und vielem anderen.
Ja, also das Kennenlernen von anderer Musik oder anderer Kultur, ich empfinde das meistens nicht als plötzlichen Durchbruch, sondern als so eine Annäherung, die über die Zeit funktioniert. Also je länger ich mich zum Beispiel mit arabischer Musik beschäftige, umso mehr kapiere ich, was das soll, und umso weniger nervt es, sondern umso mehr fange ich an, das zu mögen.
So. Aber man fremdelt auch am Anfang.
Das ist ein bisschen wie eine Sprache zu lernen. Ne?
Genau. Und ich mag das sehr, wenn es mir gelungen ist, in so eine musikalische Welt einzutauchen, dass ich irgendwie eine andere Kultur über die Musik mich der angenähert habe, dann freut mich das sehr. Dann habe ich auch immer das Bedürfnis, das weiterzugeben. Und das ist so ein bisschen mein Berufsprofil, dass ich sehr oft in Bereichen zu tun habe, wo ich so verschiedene Welten so quasi pädagogisch vermittle. Und also dieses Projekt, was ich damals mit diesen Techno-Sachen gemacht habe, da ging es auch darum, dass ich als von einer Musikhochschule kommender, klassisch ausgebildeter Musiker dem auf die Spur kommen wollte, warum ich so einfache, vorhersehbare Musik wie diese Techno-Sachen, wie das, was wir eben gehört haben, warum mir das so gefällt, obwohl ich eigentlich von meiner Ausbildung her wesentlich komplexere Sachen machen würde oder auch mache. Und ich wollte das irgendwie da zusammenbringen, oder ich wollte vermitteln, was da eine Gemeinsamkeit ist.
Das klingt fast so in meinen Ohren, da kommen wir wieder zurück zu der E-Mail von Frank Reginald Wolf, der uns geschrieben hat, klingt fast so in meinen Ohren, als ob Musik tatsächlich etwas zum Weltfrieden beitragen könnte.
Ja, da also, ich hab was dazu sagen.
Gerne.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit welcher Einstellung wir uns an Musik beteiligen, mit welcher Einstellung wir Musik hören und auch Musik machen oder zu Musik tanzen oder marschieren oder was auch immer machen.
Ja, marschieren, da ist man schon dann skeptischer, ne?
Ja, beim Thema Frieden. Es ist nicht die Musik, die uns glücklich macht oder gesund macht oder friedlich macht, sondern es ist die Musik, die unsere Einstellung fördern kann. Ja? Und wenn wir eine menschliche Einstellung haben, die geprägt ist von Freundschaftlichkeit oder Nächstenliebe oder Einfühlung und Warmherzigkeit, dann kann Musik das eben in einer Gruppe befördern, wahrscheinlich stärker als irgendetwas anderes auf der Welt. Aber Musik kann eben genauso gut auch eingesetzt werden, um Menschen aufeinander zu hetzen.
Welche
Deswegen
Musik wäre
reicht
das?
Es nicht einfach aus, sozusagen, dass jeder ein Musikinstrument lernt. Es gehört auch dazu, dass die menschliche Einstellung mit dazu gelehrt wird.
Denn das kennen wir ja auch, zum Beispiel auch bei Kriegsvorbereitungen, dass Soldaten zum Teil mit sehr aggressiver, lauter, also oft ist es ja dann Heavy Metal oder ähnliches, dann auch sozusagen aggressiv gemacht werden, ne? Also auch vorbereitet werden, mental für Aggressivität tatsächlich im echten Leben. Ne? Das gibt es ja auch. Musik kann auch böse sein, oder?
Nee, also Musik kann nicht böse sein. Musik ist immer nur eine Abfolge von Tönen, aber die Art und Weise, mit der wir mit der Musik umgehen, wie wir Musik benutzen oder wie wir Musik einsetzen, kann eben sinnvoll sein oder kann zerstörerisch sein.
An diesem Samstagvormittag hier im Deutschlandfunk Kultur wollen wir also eruieren, worin liegt die Kraft der Musik. Anlass übrigens ist der Tag der Musik, ein bundesweiter Tag, der auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat veranstaltet wird am Freitag nächster Woche. Und am Telefon ist Marlies Meyer aus Hamburg. Moin.
Ja, moin nach Kölle und nach Bergen.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, hat mich das direkt angesprochen, als das Thema Instrument kam. Und zwar hatte ich das Pech, als 6-jähriges Mädchen die Blockflöte angeboten zu bekommen und auch in einem Rahmen zu lernen. Das war so ein Raum in der Grundschule, wo ich da in die erste Klasse ging, mit einer Lehrerin, die fantasielos war, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und was mich direkt abgeschreckt hat, ich mochte dann da nicht mehr hingehen, habe ich meiner Mutter direkt erzählt. Und habe dann mit Neid erlebt, wie mein Bruder, der 5 Jahre jünger ist, Gitarrenspiel erlernen durfte, weil er es auch aussprechen konnte, ich möchte das tun. Das konnte ich leider in dem Alter noch nicht. Aber ich habe mir dann einen Herzenswunsch 30 Jahre später erfüllt. Ich habe ein Klavier geschenkt bekommen und habe eine Dame kennengelernt aus Russland, die Konzertpianistin ist und mit der ich befreundet war und bin. Und die hat mir dann Klavierunterricht gegeben. Und da durfte ich auch schon als Anfängerin eins meiner allerliebsten Stücke, das wohltemperierte Klavier, versuchen und kann auch die ersten Takte. Ich habe es später leider dann nicht mehr vertieft. Aber Musik ist einfach wunderbar, auch insofern, dass es die emotionale Intelligenz enorm fördert.
Bei welchen Gelegenheiten spielen Sie?
Also ich spiele heute nicht mehr. Ich habe im Moment kein Klavier mehr, aber ich höre Musik. Ich tanze, ich singe, ich beteilige mich an Musik. Und eben zu diesem wunderbaren, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, Kölsch.
Haben Sie auch ein bisschen, haben Sie laut gemacht?
Habe ich natürlich sofort absolut laut gedreht. Und nicht nur in den Beinen hat es gezappelt, sondern überhaupt am ganzen Körper. Wunderbar.
Und die Nachbarn mussten gleich, die haben dann, sind dann gleich auch zu Ihnen rübergekommen. Und Sie haben gemeinsam getanzt. Nein. Und was ist mit Ihrer Blockflöte? Wo ist die jetzt?
Die Blockflöte, die habe ich jahrelang noch mitgetragen in meinem Leben. Ich habe auch meine ersten Puppen noch mitgetragen und ich habe sie auch immer noch. Ich habe dieses schöne Täschchen blau-rot kariert mit dem roten Henkel immer noch. Sie lacht mich immer noch an, also sie kommt selten raus aus ihrem Täschchen, aber ich habe sie noch.
Also so groß ist das Trauma dann doch nicht, ne? Dass sie irgendwo...
Es war gar kein Trauma.
So schlimm
war
es nicht.
Eine Erfahrung. Ja. Das würde ich nie als Trauma bezeichnen. Es war ein Erlebnis meiner Kindheit.
Ja. Aber gerade die Blockflöte...
mit Instrumenten zu tun hat.
Ja. Gerade die Blockflöte scheint ja für kleine Kinder offenbar das Instrument der Wahl zu sein. Ne, Gregor Schwellenbach, wie war das bei Ihnen eigentlich?
Ich bin um die Blockflöte herumgekommen. Die Blockflöte, das ist, hat dann praktisch einen Grund. Das ist das günstigste Instrument oder eins der günstigsten Instrumente. Darum wird das für Kinder oft eingesetzt. Das ist ein bisschen schade, weil dadurch hat die Blockflöte so einen furchtbaren Ruf bekommen, als ob das so kein echtes Instrument ist. Und mein Erlebnis mit Blockflöte war tatsächlich wieder im Zusammenhang mit diesem Techno-Projekt, dass nämlich ich festgestellt habe, dass in meiner Nachbarschaft eine der besten Blockflötenspielerinnen der Welt wohnt. Und sie war die Nachbarin von einem DJ. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht mal Stücke von ihrem Nachbarn auf der Blockflöte spielen will. Und bin dann in den Genuss gekommen, mit Dorothee Oberlinger zu arbeiten, die wirklich eine
tolle
Weltkoryphäe ist. Und ja, und ich fand das so witzig, dass diese Weltkoryphäe der Blockflöte im selben Bäcker einkauft wie dieser weltbekannte Techno-Produzent und wie ich. Und dass wir alle da beim Bäcker stehen und denken, hey Moment, wir sind alle Musiker, wir sollten jetzt was zusammen machen.
Gleich beim Bäcker spontan.
Ja, genau.
Marlise Mayer, vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche noch ein schönes und möglichst musikales Wochenende.
Ja, sowieso. Das wünsche ich Ihnen auch. Und eine sehr schöne Sendung. Ich bedanke
Dankeschön,
mich.
Dankeschön. Danke. Und am Telefon ist jetzt Greta Bottin, auch aus dem Norden Deutschlands, nämlich aus Großheide in Ostfriesland. Moin.
Moin, so ist es.
Wir bleiben oben in der Republik. Wie ist bei Ihnen mit der Musik?
Meine Oma hat mich ins Leben geführt mit Musik. Und als ich den Beginn der Sendung hörte, fiel mir so eine Aussage ein, Musik ist Leben. Und begleitet mich seitdem auch, das überlegen Menschen ja nicht ständig, wenn sie auch in anderen Bereichen tätig sind. Aber wenn ich hier jetzt so um mich gucke, ich habe schon als Winzling immer irgendwo rumgestampft zu Musik und mitgesungen und mitgeklatscht. Und dann habe ich mir selber die Blockflöte, die C-Flöte beigebracht mit 5. Und mit 10 habe ich angefangen, dann die Altflöte zu spielen, selber. Also mit Noten dann, also die kannte ich inzwischen. Und Tenor und Bass habe ich dann gespielt. Und ich habe Geige gespielt. Ich fing mit so einer halben Geige an. Vor Schule.
Mit so einer Kindergeige, ne?
Also ohne Zwang. Meine Mutter hatte denn das Geld, mir eine halbe Geige zu kaufen.
Halbe Geige heißt Kindergeige, sondern so eine kleine Geige, ja?
Naja. Und dann bekam ich bis zum Abi Geigenunterricht. Den habe ich dann irgendwann abgebrochen.
Warum?
Hab in einem Studentenorchester noch gespielt, aber dann entwickelte sich das anders und ich habe dann andere Instrumente.
Welche spielen Sie heute? Was spielen Sie heute, wenn Sie spielen?
Percussion.
Sie spielen Percussion?
Besonders gerne.
Sie trommeln da zu Hause?
Saxophon so ein bisschen.
Nicht schlecht.
Und Gitarre auch, Betonung auf bisschen.
Ja, also ein sehr musikalischer...
Projektchören und ja, finde, dass das dazugehört, Musik zu hören, Musik zu machen, Musik zu teilen.
Mhm. Und wenn Sie, wie ist für Sie der Unterschied, wenn Sie Musik machen und Musik hören?
Wenn ich Musik höre, dann kann ich auch richtig vor Rührung oder Glück und Freude heulen, zum Beispiel. Das ist selten, wenn ich Musik selber mache. Aber Musik wirkt nach. Einer Ihrer Gäste sagte, Musik wirkt einfach nach und das stimmt.
Ja. Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler, Musikpsychologe in Bergen, Norwegen. Sie sind auch Geiger, ne? Ausgebildeter Geiger, glaube ich sogar, ne?
Ja, ich habe an der Hochschule für Künste in Bremen habe ich einen Abschluss mit für Violine gemacht.
Mhm. Und ist das wirklich auch das Instrument der Wahl oder hat sich das einfach so im Laufe des Lebens ergeben? Ist das das Instrument Ihres Herzens?
Das war mein Instrument der Wahl, ja. Ich habe irgendwann meine Eltern gefragt, ob ich bitte Geigenunterricht bekommen könnte. Und vorher habe ich Klavier gespielt, aber das war ohne Unterricht.
Mhm. Bei welchen Gelegenheiten spielen Sie jetzt noch? Bei Vorlesungen auch manchmal, so zur Anschauung?
Ich gebe hier und da sogenannte Vorlesungskonzerte, wo ich dann halb vortrage und halb auch selber spiele. Am liebsten mit mehreren anderen zusammen. Zum Beispiel letztes Jahr haben wir ein Brahms-Quintett gespielt. Das war so ein Höhepunkt für mich. Da kann ich zweite Geige spielen und eine ehemalige Studienkollegin von mir, die Julia Kraft, jetzt Musiktherapeutin in Berlin, hat erste Geige gespielt und das sind für mich sehr, sehr erfüllende musikalische Momente, denn wie die Hörerin von gerade eben sagte, Musik kann unsere Lebendigkeit aktivieren und das ist etwas, denke ich, ganz Besonderes an Musik. Dadurch, dass sie unsere Lebendigkeit aktiviert, dadurch, dass sie uns vitalisiert, kann sie eben auch positive Stimmungen hervorrufen und sozusagen die Good Vibrations in uns aktivieren, die auch unsere Heilkräfte fördern und deswegen wirkt sie dann regenerativ und unsere Gesundheit förderlich. Und natürlich kann Musik andererseits auch zur Beruhigung eingesetzt werden. Ja, auch wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, runterzukommen, dann können wir uns ja auch mit Musik ganz besonders gut beruhigen.
Ich fand interessant, Frau Buttin, was Sie erzählt haben darüber, dass beim Musikmachen man selten eigentlich überwältigt ist, oder jedenfalls emotional überwältigt ist oder vielleicht auch noch ein Tränchen verdrückt. Beim Musikhören eher noch sehr viel stärker. Ne? Wie ist das bei Ihnen?
Ja? Das geht in der Tat dann bei mir mehr übers Hören und natürlich emotional dabei seiend.
Ja. Ich frage mal Gregor Schwellenbach, der ja auch selber Musiker ist, wie ist es bei Ihnen? Also wenn Sie Musik machen, ist man doch einfach auch mental sehr fokussiert und konzentriert, ne?
Genau, also eigentlich ist beim Musikmachen der Idealzustand so eine Ausgewogenheit oder eine Gleichzeitigkeit von sehr in dem Gefühl drin sein und gleichzeitig alles kontrollieren. Ich musste aber gerade, als ich das hörte, daran denken, dass ich mal ein Erlebnis hatte, wo ich da geschwächt war, weil ich mit einem furchtbaren Kater in einer Musiktheaterproduktion Klavier gespielt habe und wir haben so kitschige Filmmusikzitate gespielt. Und bei der Vorstellung, wo ich so einen Kater hatte, war da so die Grenze gebrochen. Dann musste ich selber vor Rührung über diese kitschigen Filmmelodien, da beim Spielen liefen mir die Tränen so runter und ich musste selber weinen über das Titanic-Thema oder so, weil ich da irgendwie durch diesen Kater so emotional schwächer war. Das war eigentlich im Nachhinein war das ein sehr lustiges.
Das ist ein interessanter Effekt, dass einen der morgendliche Kater so schwächt, dass die Gefühle freien Lauf bekommen.
Ja,
auch,
genau.
Auch in einer Situation, wo man eigentlich hochfokussiert sein sollte. Ja. Greta Bottin, vielen Dank für den Anruf.
Ein Schlusssatz bitte.
Einen kurzen noch.
Mit Schülern habe ich vor Jahren Figaro gehört und wir haben das in Reklamheftchen dann alles nachverfolgt und haben auf den Bänken oder auf dem Fußboden gelegen, um alles zu hören in Freizeit. Zeit für Schüler und von Schülern. Und dann sind wir alle ins Bremer Theater und haben uns da einen wunderschönen Abend gemacht mit sehr jungen Schülern.
Wunderbar. Greta Bottin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für Ihre Erzählungen und für die Geschichte von den verschiedenen Instrumenten, die Sie in Ihrem Leben schon gespielt haben und die viele Musikalität, die Sie begleitet. Ich wünsche ein schönes Wochenende. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. An diesem Samstagvormittag hier bei uns reden wir über die Kraft der Musik. Worin liegt sie? Und das tun wir mit zwei ausgewiesenen Experten, nämlich zum einen Stefan Kölsch. Er ist Neurowissenschaftler, Musikpsychologe an der Uni in Bergen in Norwegen, hat gerade ein Buch rausgebracht mit dem Titel Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Geiger ist er auch noch. Und Gregor Schwellenbach, Musiker, Komponist, Klavierspieler, Kontrabassspieler, Tuba lernt er, glaube ich, auch im Moment. Arrangeur, für Theater hat er auch schon Musik gemacht. Wie ist es mit der Tuba? Freunden Sie sich da gerade an?
Ja, also ich hatte ein Erlebnis, Karneval tatsächlich letztes Jahr, dass ich alte Bekannte getroffen habe, die auf der Straße Musik gemacht haben. Und irgendwann musste der Waschbrettspieler aufs Klo, drückte mir sein Waschbrett in die Hand und sagte, spiel du mal. Und dann habe ich gemerkt, auf der Straße Musik zu machen ist ja wohl die schönste Art, Karneval zu feiern. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwas lernen, was ich auf der Straße spielen kann, was hier noch fehlt. Und Tuba spielen am wenigsten Leute auf der Straße, weil die so schwer zu tragen ist. Außerdem ist die Tuba ja dem Kontrabass, den ich schon spiele, ja ziemlich ähnlich von der Denkweise. Also habe ich gedacht, ich gebe mir ein Jahr Zeit und lerne Tuba.
Und nicht nur das, Sie haben auch eine computergesteuerte Orgel im Kölner Dom mal spielen lassen.
Das habe ich auch mal gemacht. Die Orgel im Kölner Dom ist eine der ersten Orgeln auf der Welt, die man über MIDI ansteuern kann. MIDI ist ein System, wo die Tasten elektronisch aufgezeichnet werden können. Und ich hatte mal die Gelegenheit, die sehr schöne Gelegenheit, ich habe einen Auftrag bekommen, ein Stück zu schreiben, das diese Technik ausnutzt, also dass ich die Orgel elektronisch ansteuere. Und das habe ich gemacht und das ist natürlich eine Sache, die mich wahnsinnig stolz macht, als Kölscher Junge also Musik zu schreiben, die dann im Kölner Dom auf der Orgel gespielt wird. Das ist ein totaler Traum.
Ja, vor allem, dass man da das Spielerische, wirklich da auch diese technische Spielerei, wenn man so will, verbinden kann mit so einem klassischen, großen, traditionellen Instrument.
Ne? Ja, aber das ist gar nicht so überraschend, weil die Orgel, obwohl es die schon lange gibt, aber die Orgel ist immer eine technische Spielerei gewesen. Also die Orgel ist immer das Instrument, wo man viel mit so Technik ausprobiert, was alles geht.
Stefan Kölsch, Sie sind Musikpsychologe an der Uni in Bergen in Norwegen. Ist das, die sind ja eigentlich Deutscher, ist das in Norwegen zu sein, an der Uni in Bergen, einfach auch eine Entscheidung dafür, dass dort Musikpsychologie, die Forschung dazu einfach weiter ist als in Deutschland?
Das war einer der Gründe. Ein anderer Grund war die hohe Lebensqualität hier. Die Ausstattung der Universitäten hier ist ausgesprochen gut. Das soziale Klima hier in Norwegen bekommt mir ebenfalls sehr gut. Das waren alles Faktoren, die dazu beigetragen haben.
Was macht der Musikunterricht in Norwegen? Ich meine, in Deutschland wird ja viel darüber diskutiert, dass oft Musikunterricht ausfällt, dass staatliche Musikschulen oft unterbesetzt sind, unterfinanziert sind. Viele Familien warten zum Teil Monate, Jahre lang auf einen Platz für ihr Kind. Wie ist es in Norwegen?
Es ist leider zweischneidig, muss ich sagen. Also zum einen ist es so, dass Musiktherapie hier in Norwegen sehr gut ausgestattet ist. Es gibt in ganz vielen Kliniken, in ganz vielen Heimen, gibt es Musiktherapeuten, die dort angestellt sind und dort die Patienten betreuen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Singkindergärten. Unser älterer Sohn geht in einen, wo also ganz besonders viel gesungen wird und die Kinder viel mit Musik auch betreut und beruhigt werden. Es gibt auch ein paar Schulen, in denen das eine besondere Rolle spielt. Allerdings, und das ist etwas, über das hier in Norwegen gerade sehr viel diskutiert wird, gab es eine Gesetzesvorlage im letzten Jahr, nach der nun der Gesangsunterricht in Schulen drastisch zurückgehen soll. Und das ist eine Entwicklung, die hier mit großer Sorge betrachtet wird und der ich mich natürlich auch hier jetzt nicht anschließen kann.
Mit welcher Begründung wird das gemacht?
Unterschiedliche Begründungen. Da gibt es Aspekte der kulturellen Homogenisierung, die da eine Rolle spielen, Kosten, Unterricht so zu fokussieren, dass es eher auf die naturwissenschaftlichen Bereich geht und so weiter.
Hat das auch was mit dem politischen Machtwechsel in Norwegen zu tun, den wir ja vor kurzem erlebt haben?
Schwer zu sagen. Also das wird durch die Parteien hinweg, hier wird das sehr kontrovers diskutiert. Ich hoffe, dass das wieder rückgängig gemacht werden wird, denn für Kinder ist Musik etwas ganz Wichtiges. Es ist ja so, dass eigentlich jedes Kind, ich habe zumindest noch kein Kind erlebt, das sich nicht für Musik interessiert. Also jedes Kind sich eigentlich für Musik interessiert. Und wenn man dem Kind das richtige Angebot gibt, also es vielleicht auch mal fragt, möchtest du eigentlich Blockflöte lernen? Oder es fragt, welches Musikinstrument hättest du denn gerne? Wir hätten ja auch noch eine Gitarre. Kinder dann meistens tatsächlich auch springen und sich darüber freuen, wenn sie Musik lernen können. Wenn sie sich selber aussuchen können, in welche Richtung es dort gehen soll. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass Musik in einem Abwasch, wenn sie so wollen, die ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten eines Kindes entwickeln, helfen kann. Also die Wahrnehmung, akustische Wahrnehmung, aber auch visuelle Wahrnehmung, Sensomotorik, emotionale Kompetenzen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und so weiter.
Am Telefon ist Anna Müller. Schönen guten Morgen, Frau Müller.
Ja, hallo.
Von wo aus rufen Sie an?
Aus Niedersachsen.
Von wo? Nein, die ist groß. Von wo da?
Aus Braunschweig.
Aus Braunschweig. Wir sind ganz Ohr.
Ja, genau. Ich wollte mal von der Blockflöte ein bisschen berichten, weil ich hatte jetzt gerade eine 5. Klasse und die müssen sich
dann... Sie sind Musiklehrerin?
Ja, genau. Mhm. Und die müssen sich dann bei uns entscheiden. Dann wird gefragt in der Klasse, möchtet ihr lieber die Melodika jetzt als begleitendes Instrument im Unterricht, das ihr lernt, oder die Blockflöte? Und dann riefen alle Kinder dieser Klasse, Blockflöte, das hatten wir schon in der Grundschule, yeah, Blockflöte. Und das war für mich das erste Mal und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, noch mal rauszufinden, wer da das unterrichtet hat, von welcher Grundschule die kam.
Ist offenbar
das
gut angekommen.
So, ja, das fand ich so toll. Also,
das hat Sie überrascht.
Da war ich überrascht, weil bis jetzt war das immer so. Also wir haben das Problem in der 5. Klasse, dass die Kinder halt von verschiedenen Schulen kommen, von Grundschulen, und die viele Grundschulen haben keine Musiklehrer und keine Musiklehrerin. Das heißt, irgendwelche engagierten, fachfremden Leute halten da den Musikunterricht hoch. Das heißt, es gibt Kinder, die können schon Tonleitern bilden, und es gibt Kinder, die wissen nicht, was eine Note ist.
Wie gehen Sie damit um, mit dieser
Vielfalt? Ja, man macht nochmal einen Schnelldurchlauf, und dass alle dann die Noten können und die anderen sich nicht langweilen. Und man bringt natürlich viel Bewegung mit rein und Musikgeschichte. Und ich auch in unserem Buch gibt es vor allem, es wurde eben, als alles so schön aufgezählt wurde, was man am Musikunterricht so erfahren kann als Kind. Ich finde diesen kulturellen Überblick auch ganz toll. Das kommt eben auch viel vor, dass man nochmal so die Ohren öffnet für andere Musik, für andere Kulturen. Das finden die unheimlich spannend. Wieso haben die so komische Instrumente? Wie geht das eigentlich und so? Das ist schon eine tolle Sache.
Und Ihre Kinder sind alle diszipliniert?
Nein, da geht's drunter und drüber, und im Raum stehen ja auch die Instrumente. Also wir haben keinen guten Musikraum, da steht alles so offen rum, weil wir nicht so richtig Platz haben. Das war nicht als Musikraum konzipiert. Und die wollen da immer ran, die dengeln mit ihren Leberwurstbrotfingern auf dem Klavier rum und auf dem Schlagzeug. Das ist anstrengend.
Aber sie lassen sie machen dann auch. Man kann auch nicht jedes Mal dazwischen gehen, oder?
Ich habe mal ein Experiment gemacht, das hat mich selber verwundert. Und zwar, die Kinder haben immer gesagt, dürfen wir endlich mal alles ausprobieren? Weil die Regel ist immer, nichts antatschen, außer ich sage das. Und dann habe ich mal gesagt, okay, ihr dürft jetzt alle Sitzreihe für Sitzreihe einmal 5 Minuten alles, was hier rumsteht, ausprobieren, wie ihr wollt. Und das, was entstand, hätte ich mir selber nicht vorstellen können. Es war ein Höllenlärm. Also die eine Sitzreihe machte total glücklich auf allen Instrumenten rum. Die anderen 3 Sitzreihen heulten leise in sich rein, hielten sich die Ohren zu. Wenn die dann aber dran waren, haben die noch eins draufgesetzt und waren genauso glücklich. Und die anderen weinten. Und da habe ich gemerkt, okay, man kann es, es gibt eben verschiedene Perspektiven. Und das Härteste war, als die Stunde zu Ende war, kam ein Schüler zu mir mit leuchtenden Augen und sagte, oh, Frau Müller, das war die schönste Musikstunde, die wir je hatten. Und ja, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, hoffentlich kommt jetzt nicht der Schulleiter und fragt, was ist hier los?
Ja.
Ich habe eine Frage,
ja,
und zwar,
natürlich.
Also bei der Blockflöte bin ich halt hängen geblieben. Wie sehen das die Leute im Studio, die ja auch viel Ahnung haben? An der Waldorfschule werden ja bestimmte Töne und Intervalle verboten, kann man ja so sagen. Das heißt, die Kinder aus kosmischen Gründen, ich habe mal versucht, das alles zu verstehen, dürfen ja nur bestimmte Töne spielen. Das führt dann dazu, dass bei der Blockflöte dann eben Töne zugeklebt werden mit Tesaband, dass nur noch eine pentatonische Skala, so heißt das dann fachlich, übrig bleibt. Oder es gibt eben extra Waldorfflöten und Waldorfinstrumente und diese Waldorfblockflöten haben dann bestimmte Löcher nicht. Da ist dann nur so eine Mulde, wo der Finger sich reinlegen kann. Und ich frage mich, ja, ich frage mich, ob das gut ist.
Sind Sie an der Waldorfschule? Oder?
Nein.
Okay. Das ist nur die.
Ich konnte aber noch kein konstruktives Gespräch mit Waldorf-Lehrerin darüber führen.
Also dann geben wir das gleich mal, weiter. Herr Kölscher-Schwellenbach, wer möchte was dazu sagen?
Also aus wissenschaftlicher Sicht kann ich sagen, dass das natürlich Mumpitz ist. Es gibt keine einzige Studie, die zeigen würde, dass da irgendetwas dran wäre. Ich halte das für esoterisch. Ich würde aber gerne auch noch etwas zu dem sagen, was die Hörerin gerade noch geäußert hat, zum Musikunterricht in Schulen und dass es tragisch ist, dass es immer weniger stattfindet, dass Kinder aus Grundschulen kommen, in denen es keinen Musikunterricht gab oder keine Musiklehrer gab. Ich würde gerne noch dazu sagen, dass es so wichtig ist, dass Kinder Musikunterricht bekommen, nicht nur um ihre Fertigkeiten mit Musik und einem Musikinstrument zu entwickeln, sondern auch, um auch im Musikunterricht Dinge über das Leben zu lernen und Dinge darüber zu lernen, was für uns als Menschen tatsächlich wichtig ist. Denn zum Beispiel ist es ja so, dass in der Schule Dinge wie Freundschaftlichkeit, gegenseitiger Respekt, Geduld, Mitfühlen, gegenseitiges Helfen nicht wirklich zu den Unterrichtsfächern gehören. Und es nur wenige Unterrichtsfächer gibt, in denen das wenigstens am Rande mit unterrichtet wird. Und bei Musik kann so etwas aber im Mittelpunkt stehen, beim gemeinschaftlichen Musikmachen, beim gemeinschaftlichen Tanzen. Und das ist einer der Gründe, weswegen ich Musik, außer dem, was ich vorhin schon gesagt hatte, so wichtig finde für Kinder.
Also offenbar auch soziale Kompetenzen, die mit Musikunterricht oder überhaupt mit Musik entstehen können. Diese Erfahrung haben Sie auch, Frau Müller, gemacht?
Ja, das würde ich aber sagen, das kann man auch in anderen Fächern machen. Ich finde, dass bei Musik ist mir das höchste Ziel, weil man wird viel gefragt von den Eltern, warum, was soll das, warum muss mein Kind Musikunterricht haben? Ach, die Zensur, Musikunterricht ist ja doch egal. Also ich habe für mich so gesagt, mein persönliches, ich habe natürlich meine Lehrpläne, mein höchstes Ziel ist eigentlich, dass die Kinder lernen, Musik wertzuschätzen und das Erzeugen von Musik, das Musizieren, dass sie das einschätzen können, dass das eine Expertise ist, dass da lange Zeit drin steckt, weil die Kinder, und das sieht man auch beim Abiball bei den Jugendlichen, der DJ und eine Band, das ist für die gleich. Die gucken dann nur, was ist billiger. Also warum eine Band teurer ist, weil da halt mehrere Musiker sind oder warum Orchester eine andere Qualität bringen kann, weil halt für jede Stimme ein Experte da sitzt, der die spielt und eine Expertin oder ein Experte das noch leitet und nicht einer das alles so gut er kann, jedes Instrument zusammengeklöppelt hat am PC. Das ist denen nicht klar. Und wenn die selber mal lernen, und sei es auch an der Blockflöte, welche Fingerfertigkeit, wie sich durch die Veränderung vom Aufsetzen vom Finger der Ton verändert, durch eine Bewegung von der Zunge oder auch nur vom Rumzappeln der Ton verändert, das ist viel wert, wenn die einfach wissen, da steckt ein ganzer Körper, ein ganzer Geist, ein ganzer Wille, in eine bestimmte Richtung das zu gestalten in jedem Ton. Das finde ich wichtig. Weil für die ist das gleich, ob eine Musik elektronisch ist oder vom Menschen erzeugt, das können die schwer einschätzen.
Anna Müller, Musiklehrerin aus Braunschweig. Ich danke Ihnen sehr.
Ich würde gerne noch, noch was zu den pentatonischen Waldorf-Blockflöten sagen. Wenn eine Blockflöte nur 5 Töne hat und die pentatonischen, das hat den pädagogischen Vorteil, dass man weniger falsch machen kann, weil dann fast alle Töne zueinander passen. Insofern gibt es einen pädagogischen Grund, warum man erstmal mit 5 Tönen anfangen könnte und könnte danach dann zu einer 7-tönigen normalen Flöte und irgendwann auch eine 12-tönige Flöte benutzen. Die Begründung, dass das kosmisch ist, die lehne ich ganz entschieden ab. Aber es hat vom Lerneffekt Sinn, erstmal mit einem fünftönigen Instrument anzufangen. Insofern ist es in der Praxis, hat es vielleicht einen Vorteil.
Also die kosmische Relevanz hält sich in Grenzen, aber die praktische offenbar hat durchaus eine Bedeutung. Anna Müller, Musiklehrerin aus Braunschweig, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und wünsche noch eine schöne Woche dann, nächste Woche. Sind schon Ferien in Niedersachsen demnächst?
Nein,
ist noch ein bisschen. Also, tausend Dank für den Anruf. Und worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ist das Instrument, was in uns allen steckt. Und zwar von Anfang an unsere Stimme, das Singen, wo wir ja tatsächlich unseren Körper von innen her bewegen, wenn man so will, und tatsächlich mit ihm komplett spüren. Das auch gerne mit anderen Menschen. Christina Volkmann zum Beispiel schreibt uns, sie hat uns geschrieben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Seit 2 Jahren gehen meine Freunde und ich, wenn wir es einrichten können, zu Sing de la Sing, wo alle zusammen singen können. Auch die meinen, sie könnten gar nicht singen. Auch wenn ich vorher müde von der Arbeit war, hinterher bin ich beseelt und gut gelaunt. Ich habe auf die Schnelle mal schnell geschaut. Das ist eine Karaoke-Reihe, die durch ganz Deutschland zieht, mit Live-Instrumenten und vielen, vielen Menschen. Sing de la Sing, also tatsächlich das gemeinsame Singen. Wie ist es bei Ihnen eigentlich, Gregor Schwellenbach? Sie sind ja eigentlich eher Instrumentalmusiker, aber hört man auch Ihre Stimme manchmal?
Also ich habe Singen im Studium gelernt. Ich habe Singen und Chorleitung als Teil des Studiums gehabt. Ich war da nicht so gut drin. Ich bin kein guter Sänger, aber ich singe umso lieber. Und ich habe manchmal in Bands Background gesungen. Wenn ich Demos für Sänger aufnehme, dann singe ich die von Herzen selber. Und wenn ich live auftrete, wenn ich für ein Klavierkonzert gebucht werde, dann singe ich oft als Zugabe, aber auch mit dem Spaß daran, dass ich es einfach tue, obwohl ich nicht so gut bin.
Da muss ich gerade an Glenn Gould denken, der Pianist, der kanadische, der ja immer auch so ein bisschen mitgesummt hat. Ne?
Ja.
Immer das Klavier offenbar nicht. Machen Sie auch.
Das tue ich auch. Das ist aber was anderes. Das ist Mitsingen, ohne dass man es merkt. Also ich möchte dann jetzt nicht noch meine Gehirnleistung dafür abzwacken, dass ich mich bremse, dass ich das Singen bremse. Ich denke da nicht drüber nach, aber wenn ich Aufnahmen höre, wie ich Klavier spiele, oder wenn ich in einem Studio aufnehme, dann kriege ich sehr oft von den Tontechnikern gesagt, ich soll doch mal endlich aufhören, mitzusummen.
Ja, singen oder mitsummen oder so, das kann ja auch durchaus störend sein, ne?
Na klar, also wenn man nur jetzt nur den Klavierpart braucht für eine Popproduktion, dann ist das Mitsingen nicht so gut. Und bei Glenn Gould ist, finde ich, super. Ich höre sehr gerne, wenn er mitsingt.
Wie ist bei Ihnen, Stefan Kölsch? Wie ist es bei Ihnen mit Gesang?
Ja, wir haben hier in Bergen einen Alzheimer-Chor in einem Hirnforschungsprojekt, in dem wir die therapeutischen Wirkungen von Musik bei der Alzheimer-Krankheit untersuchen. Und da gibt es natürlich auch Rückmeldungen von Patienten, die sich für die Studie registrieren wollen und dann so etwas sagen wie, naja, ich kann aber eigentlich gar nicht singen, ich bin aber eigentlich ganz unmusikalisch. Und denen antworte ich dann immer, schauen Sie, Musik ist Teil der menschlichen Natur und Musik gehört zu uns Menschen genauso wie Sprache auch. Ja, und das wissen wir daher, dass jede Kultur, die wir kennen, nicht nur Sprache hat, sondern eben auch Musik hat. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die sich für unmusikalisch halten, was daran liegt, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, welche erstaunlichen musikalischen Fähigkeiten sie tatsächlich haben. Und ich erkläre den Patienten auch, dass es eigentlich so 2 Arten gibt, im Chor zu singen oder in einem Chor Musik zu machen. Die eine ist, sagen wir mal, eher so performanceorientiert. Da soll dann alles ganz genau stimmen und es soll sozusagen ein Kunstwerk sein. Und die andere ist, sich einfach an Musik zu beteiligen und gemeinsam Musik zu machen. Und dann kommt es auf den einzelnen Ton und ob der richtig oder falsch ist, auch gar nicht drauf an. Das ist so ähnlich wie bei einer Betriebsfeier, wenn wir dem Kollegen Happy Birthday to you singen, dann kommt es auch darauf an, dass wir alle zusammen singen und uns daran beteiligen und sozusagen den Geburtstag feiern. Und es wäre dann merkwürdig, wenn sich einer umdreht und sagt, naja, also in der Mitte dieser eine Ton, den haben Sie aber nicht ganz gerade gesungen.
Aber spielt denn die Qualität gar keine Rolle für das gemeinsame Empfinden von Musik?
Nee, wenn wir im Alzheimer-Chor zum Beispiel gemeinsam singen, also zum Beispiel
das ist dann
so Circle-Songs singen.
Ja, aber wenn jetzt
das ist nicht nur therapeutisch. Da können teilweise musikalische Momente entstehen, die so intensiv und so nahegehend sind wie bei der tollsten Beethoven-Sinfonie.
Auch wenn die Töne nicht stimmen, auch wenn alles schief und quer ist.
es ist nicht alles schief und quer, wenn das ist so ähnlich wie bei Happy Birthday to You, das ist ja auch nicht alles schief und quer, nur weil das nicht alles Profis sind, die singen. Also stellen Sie sich einen afrikanischen Stamm vor, wie die zusammen ein Stück singen und dazu stampfen und klatschen und tanzen. Das hört sich ja auch nicht alles kreuz und quer an und die sind ja auch nicht weniger oder mehr musikalisch als wir auch.
Aber wir erleben es ja oft, auch bei Gottesdiensten zum Beispiel, dass die Gemeinde dann doch ein bisschen durcheinander singt und kaum so richtig synchronisiert ist. Stört das nicht die Wirkung der Musik? Auch die Gemeinschaft, ja. Das gemeinsame Empfinden?
Also stellen Sie sich mal eher so einen amerikanischen Gospelsong vor, so einen flotten amerikanischen Gospelsong. Da klingt das schon ganz anders. Das kommt natürlich auch auf die Musik drauf an, die man singt.
Ich meine jetzt eher etwas schleppende protestantische Gesänge aus Deutschland.
Ja, genau. Also die eignen sich vielleicht gar nicht so sehr, von der Gemeinde gesungen zu werden, wo viele vielleicht Schwierigkeiten haben, die Töne zu halten.
Also die können auch schön sein.
Ja, auch wenn sie ja, also von der Qualität her nicht so richtig überzeugen.
Ich finde ja, Qualität hilft. Also sonst würden sich ja die Musiker gar nicht die Mühe machen. Es ist schon noch schöner, wenn es gut ist. Aber die Gefahr ist, wenn man darauf achtet, bremst man sich ja. Und das, also es kann für das Erlebnis sehr störend sein, wenn man sich beim Singen in der Kirche die ganze Zeit darauf achten würde, von stimmt das jetzt auch und war der Ton jetzt auch genau richtig, das würde nach hinten losgehen. Wenn man aber das über Jahre immer wieder macht und dann irgendwann merkt, wir haben das einfach drauf, dieses Lied, wir singen das hier seit Jahrzehnten und wir können das, dann ist das auch schon hilfreich. So, also nichts gegen Tontreffen. So.
Nein, natürlich überhaupt nicht. Also ich gehe natürlich auch liebend gerne in richtig gute Konzerte und höre mir dann Sinfonieorchester vielleicht auch mit Chor an, die eine Performance abliefern, vor der ich dann sozusagen mit offenem Mund sitzen bleibe. Das ist ein anderer Sinn und Zweck, als wenn zum Beispiel Sie auch im Club Musik machen und die Leute alle zusammen schwingen und tanzen und es eher auf die Gemeinschaftlichkeit und eher auf das Erleben drauf ankommt.
Gerade wenn professionelle Musiker auf der Bühne singen zum Beispiel, manchmal gibt es ja vielleicht noch ein Da Capo und dann wird man ein bisschen animiert, im Publikum eventuell sogar ein bisschen mitzusingen oder mitzumachen, dass man sich das dann oft als Laie nicht traut, weil man einfach an dieses Niveau nicht rankommt, oder?
Kommt auch, glaube ich, hier wieder auf die Musik drauf an. Also im klassischen Konzert wird eben einfach nicht mitgesungen und nicht mitgeklatscht.
Habe ich alles schon
erlebt.
Im
Jazzkonzert kann man das eher schon machen.
Bei Opernaufführungen habe ich schon erlebt, dass Menschen mitgesungen haben, gerade bei großen Arien. Aber gut, das fand ich dann etwas störend, ehrlich gesagt. Aber reden wir über Singen mit Dietrich Hein aus Oldenburg, Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, Sie haben mir schon ein bisschen was abgenommen. Mir ging es erstmal überhaupt darum, dass dieses Thema auf den Tisch kommt, weil ich das eben bisher in der schönen Sendung vermisst habe, neben allem anderen, was ich total interessant fand. Ich muss gar nicht so viel Werbung für das Singen jetzt mehr machen. Sie haben das schon schön beschrieben, ein Beitrag über das Chorsingen und so. Und in Deutschland stehen wir auch gar nicht ganz schlecht damit da. Neuerdings ist ja sogar Popgesang im Wettbewerb Jugend musiziert dabei. Und wir haben eine ziemlich tolle Chorkultur in Deutschland. Möchte aber trotzdem Werbung dafür machen, vor allem im frühen Alter viel zu singen mit Kindern. Vor allem in Schulen darauf zu achten, dass qualifiziertes Personal da ist, das Kindern Singen beibringen kann, die das zu Hause nicht lernen können. Denn es wird uns auf Dauer das Konzertpublikum ausbleiben, wenn wir das nicht machen. Und ein krasses Beispiel ist Italien, wo mit die beste Musik herkommt. Dabei meine ich jetzt mehr Monteverdi als Verdi, aber auch das ist wichtige Musikkultur. Aber ich war da vor ein paar Jahren bei einem Kollegen zu Besuch und seine Frau aus Finnland, einem Land, wo die Volksmusik natürlich sehr hoch geschätzt wird, die sagte, hier gibt's nirgendwo mehr Chöre. Die Leute singen alle nicht mehr. Und in der Folge bleibt das Konzertpublikum tatsächlich aus. Die kommen nur noch, wenn es was zu fressen gibt. Professionelle Musiker, eine ganze Reihe aus Italien, die kommen oft in Deutschland spielen, in Frankreich bei den Festivals, in Benelux-Staaten, Österreich, Schweiz. In Italien haben die wenig zu tun, weil das Publikum nicht da ist.
Machen Sie ähnliche Erfahrungen, Stefan Kösch, Gregor Schwellenbach, was das Publikum oder überhaupt was das allgemeine Interesse an Musik angeht?
Ja, also ich kann zunächst einmal nur unterstreichen, dass ich das auch ganz wichtig finde, dass das schon im frühen Alter gesungen wird. Und ich bin tatsächlich auch sehr froh darüber, dass in Deutschland die Chorkultur zum Glück tatsächlich noch am Blühen ist. Ich denke auch, nur kurzer Hinweis, dass es trotzdem wichtig ist, gerade bei Kindern auch darauf zu achten, dass das Repertoire, das einstudiert wird, nicht nur das ganz Klassische ist, sondern dass da eben auch Stücke dabei sind, wo die Kids sagen so, wow, das macht mir total Spaß, da ist noch mal was Cooles dabei oder da ist noch mal etwas dabei, mit dem ich mich direkt identifizieren kann.
Hm. Wie ist es bei Ihnen, Gregor Schwellenbach?
Also, ja, ich kriege mit, dass das in der klassischen oder sogenannten klassischen, also in der traditionellen hochkulturellen Musik, die Nachwuchsfrage ein ganz großes Thema ist, dass da eine Angst herrscht, dass kein Publikum nachwächst. Und ich glaube, dass das tatsächlich mit Singen da was gegen getan werden kann. Also ich finde Singen wirklich unfassbar wichtig. Ich erzähle allen jungen Eltern, die mich fragen, welches Instrument das Kind lernen soll, sage ich vor allem, soll das Kind unterstützt werden, immer zu singen. Das finde ich die Basis von allem. So.
Aber dennoch gibt es Nachwuchsprobleme. Ne? Also gerade, Heiner hat es gerade angesprochen, also gerade was die klassischen Konzerte angeht, auch Opern und so weiter, der Altersdurchschnitt bei den Besucherinnen und Besuchern ist relativ hoch.
Ja, also es spaltet sich ab. Es gab ja mal eine Zeit bis vor ein paar Jahrzehnten, wo es so einen Hochkulturkanon gab, wo man also ab einem bestimmten sozialen Status, den man glaubte haben zu müssen, gehörte es dazu, dass man sich auskennt mit irgendwie einem bestimmten Repertoire an Opern und Sinfonien und so. Und das ist jetzt nicht mehr da. Seit irgendwie Bundesminister stolz drauf sind, dass sie aufs AC/DC-Konzert gehen, ist also dieser Hochkulturkanon weg. Und jetzt kann man nur noch die Musik selber sprechen lassen. Jetzt muss man es wirklich lieben, um ins Konzert zu gehen. Und es gibt nicht mehr diese soziale Pflicht, das zu tun. Und dadurch spaltet sich, finde ich, die klassische Musik ab und wird so eine Subkultur. Also ich finde, heute ist klassische Musik oft wie eine sehr sympathische Subkultur. Aber es ist nicht mehr dieses, dass man denkt, wenn ich Arzt werde, muss ich aber auch ins Beethoven-Konzert gehen. Und damit muss man jetzt neu umgehen. Und man muss sich, finde ich, auf die Qualitäten der klassischen Musik besinnen und das rausarbeiten, was die Kraft der Musik selber ist, wenn es keinen gesellschaftlichen Druck mehr gibt, das zu hören.
Klassische Musik als Subkultur, diese These muss ich erstmal mitnehmen jetzt hier. Dietrich Hein in Oldenburg, Niedersachsen, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, gerne. Schönen Tag,
schönes Wochenende, sehr musikalisches Wochenende, wenn es geht. Wir reden hier über Musik, über die Kraft der Musik. Worin liegt sie? Wie können wir sie nutzen? Wann macht Musik glücklich? Wie ist es mit den Musikinstrumenten, die Sie gelernt haben? Spielen Sie davon noch welche? Welche Erfahrungen machen Sie in Konzerten? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und Gregor Schwellenbach, das ist das Schöne, ist ein Mann, der sehr vielseitig orientiert ist als Musiker und als Arrangeur und hat, wie gesagt, auch ein Album herausgebracht, ein Tribute-Album, wenn man so will, an ein Kölner Techno-Label, ein legendäres, nämlich Kompakt. Das gibt es inzwischen, glaube ich, auch seit 20, 25 Jahren, ne?
Inzwischen 25.
25 auch, ja. Schon wieder. In den 90er Jahren also gegründet. Und sie haben dort Techno-Tracks nochmal neu aufgenommen, in ganz neuer Form. Hier zum Beispiel einer von Justus Könke. Was ist Musik? Was ist das für ein Track?
Den Track habe ich des Titels wegen und weil ich unbedingt was von Justus Könke auf dem Album haben wollte.
Das ist ein DJ, ne?
Arrangiert. Justus Könke ist ein Produzent und DJ, ja. Genau. Und ich habe das für Streichquartett arrangiert, weil Streichquartett so ein Symbol für Musikkultur oder für traditionelle klassische Musik
ist. Subkultur, wie Sie gesagt haben gerade vorhin.
Heute jetzt Subkultur und damals eben so Hochkultur. Und ich habe gedacht, ich habe ausprobiert, was passiert, wenn man diesen als Techno komponierten Song ohne Techno spielt und dann stattdessen im Gewand eines Streichquartetts und habe gedacht, ich probiere mal aus, ob es interessant ist und ich fand es dann interessant genug, es auf das Album zu nehmen.
Ein Techno-Track für Streichquartett, neu arrangiert von Gregor Schwellenbach, dem Kölner Musiker. Außerdem bei uns Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler und Musikpsychologe. Wir reden über die Kraft der Musik an diesem Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. 0800 2254 2254. Und die große Frage ist natürlich, die wir vorhin auch schon kurz aufgeworfen haben, unter anderem auch, was ist eigentlich Live-Musik, gerade auch im elektronischen Bereich, Gregor Schwellenbach? Wann ist Musik live bei Elektronik?
Ha, ja, das ist bei Elektronik interessant, weil es ein sehr fließender Übergang ist. Ich finde es einen Riesenunterschied, ob bei einer Veranstaltung eine Playlist durchläuft, die man sich vorher wohl überlegt hat, oder ob da ein Mensch steht, der im Zweifelsfall eingreift und sagt, ich spiele jetzt doch ein anderes Lied. Also, dass da ein DJ persönlich steht, ändert die Stimmung im ganzen Raum. Wenn der DJ dann auch noch nicht nur fertige Musik abspielt, sondern möglicherweise in die Musik selber eingreifen kann durch Effekte, die er macht, oder dass er tatsächlich elektronische Sachen da live macht, ist es noch besser. Und wenn da mehrere Menschen stehen, die miteinander kommunizieren, dann ist das Erlebnis noch mal intensiver. Also die Tatsache, dass da so eine kreative Leistung in dem Raum passiert, die überträgt sich, glaube ich, auf alle Zuhörer.
Stefan Kölsch, Sie als Musikpsychologe, wie wichtig ist es für Menschen, dass Musik live gemacht wird?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen besonders wichtig, sich an Musik selber zu beteiligen. Das macht, denke ich, schon einen relativ großen Unterschied. Natürlich kann ich Musik auch nur zuhören, die Augen schließen und mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mich an der Musik beteilige. Aber sich tatsächlich selber an der Musik zu beteiligen, schüttet nochmal eine ganze Reihe weiterer Botenstoffe im Gehirn aus, die uns auch wohltun.
Und man ist schon beteiligt, auch wenn man nur die Musiker sieht und spürt. Das meinen Sie damit, zum Beispiel auf der Bühne?
Ja, in gewisser Hinsicht schon, weil das Gehirn immer mitsimuliert, dass sich bewegt wird. Es ist trotzdem, wie gesagt, nochmal was anderes, wenn ich mich selber tatsächlich mitbewege. Und also einer zum Beispiel der einfachsten Tipps gegen negative Gedankenschleifen, die ich in meinem Buch auch gebe, ist, sich positiv klingende Musik aufzulegen und sich daran zu beteiligen. Und das bedeutet in erster Linie, sich dabei mit zu bewegen. Das müssen jetzt gar nicht immer große, ausladende Tanzbewegungen sein. Manchmal ist man ja auch unterwegs in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder beim Einkaufen und da geht das dann gerade nicht so. Aber es reicht manchmal auch oft schon, mit der Hand zum Beispiel den Takt mitzuklopfen, mit dem Fuß den Takt mitzuklopfen, innerlich die Stimme mitzusingen oder vielleicht innerlich das Instrument mitzuspielen. Mhm. Und natürlich, wenn ich mit anderen zum Beispiel tanze und mich tanze,
ist ja auch dann live,
mit mehreren,
wenn man so will,
ist das auch, ja, ist das in gewisser Hinsicht dann auch, sich live an der Musik zu beteiligen.
Am Telefon ist Heinrich Neumann aus Wolfenbüttel. Schönen guten Tag, Herr Neumann.
Ja, hallo.
Hallo.
Zunächst zu sagen, ich bin Asperger-Autist und habe Kommunikationseinschränkungen und deswegen habe ich früher auch nicht Fußball gespielt und gerade die Musik gibt eben die Struktur, was ein Hörer vorher gesagt hatte, an die man sich halten kann und wenn da neue Dinge passieren und Überraschungen, dann ist es auch witzig, so als Art Sprache, aber in normaler Kommunikation bin ich eben nicht so gut. Und im Moment ist es so, ich bin Klavierspieler und habe eine ganz kleine Wohnung und kann nicht Klavier spielen und auf Dauer macht das eben krank, dass man nicht das machen kann, wie man eigentlich das möchte. Und
weil Sie die Nachbarn beschweren über das Klavierspiel oder was ist der Grund?
Auch kein Klavier reinpasst, in Fahrstuhl und so.
Ja. Gibt auch so kleinere elektronische Klaviere? Vielleicht wäre
ja, darf ich da gleich ein paar Tipps dazu geben? Also in meinem Buch beschreibe ich das noch ausführlicher, aber trotzdem hier jetzt schon so ein paar Häppchen für Sie. Wenn Sie Klavier spielen und jetzt kein Klavier bei Ihnen reinpasst oder sich die Nachbarn beschweren, dann denken Sie zum Beispiel über ein Klavinova nach. Das können Sie mit Kopfhörer spielen. Die Tastatur ist wie bei einem richtigen Klavier. Die Mechanik ist genau wie beim richtigen Klavier. Und der Klang ist sehr, sehr gut, weil das ein gesampelter Flügelsound ist. Darüber können Sie dann trotzdem nach wie vor selber auch Musik machen. Denken Sie aber auch darüber nach, ob Sie vielleicht auch sogar mit anderen, vielleicht auch mit anderen Autisten zusammen Musik machen können. Und überlegen Sie auch mal, ob Sie sich vielleicht trauen, mal tanzen zu gehen. Also gerade bei Autisten eignet sich zum Beispiel oft, wenn sie keine besondere Neigung für einen bestimmten Tanzstil haben, Tango Argentino zu probieren. Das liegt daran, dass dieser strukturierte Rahmen von Tanzen auch die menschliche Begegnung erheblich erleichtert. Also insgesamt, und da würde ich noch mal ganz kurz gerne dran anknüpfen, was Sie vorhin gesagt hatten, erstaunt es mich immer wieder, dass die sogenannten Defizite, die Autisten haben, mit Musik eben nicht existieren. Also zum Beispiel gehört ja beim Autismus zum Beispiel als Symptom mit dazu, dass sie soziale Kommunikationsschwierigkeiten haben. Mit Musik sind sie dazu aber in der Lage. Bei Autisten gehört mit dazu, dass sie emotional irgendwie Auffälligkeiten haben, Probleme haben. Mit der Musik haben sie die aber nicht. Ja, es wird Autisten nachgesagt, sie hätten irgendwie Schwierigkeiten, anderen Menschen zu begegnen. Aber das Bedürfnis, menschliche Begegnung mit anderen zu erleben, haben Autisten genauso wie jeder andere Mensch auch. Und ich finde es immer wieder sozusagen ermutigend, dass Autisten mit Musik eben Dinge können, die sie laut ihrer Diagnose eigentlich gar nicht können dürfen.
Herr Neumann, kommen da noch andere Instrumente in Frage eventuell, Alternativen, wenn das Klavier eben nicht funktioniert?
Ja, erstmal kann ich das genau so bestätigen. Und Kommunikation, da gehören nämlich immer zwei Parteien zu. Wenn die Gegenpartei auch nicht aufnahmefähig ist, dann ist es das. Ich habe auf sämtlichen Abschlussbällen immer einen ersten Platz gemacht, so viel zum Tanzen. Jetzt ist mein Rücken kaputt vom vielen Klaviere schleppen. Ich war europaweit unterwegs, von Pyrenäen bis ans Schwarze Meer. Und da ist jetzt rückwirkend Thema von neulich. Europa wird dann niederschwellig erlebbar, wenn es um Musik und Essen geht. Und das habe ich eben auch gemacht.
Und andere Instrumente?
Die kleinen Dinge des Lebens, wer das Lied kennt, das gibt es jetzt auch auf Bulgarisch beispielsweise.
Und ansonsten, andere Instrumente eventuell oder Singen, kommt das vielleicht in Frage, wenn es mit dem Klavier jetzt gerade mit der kleinen Wohnung nicht funktioniert?
Ich bin auch Sänger, ja. Und ich spiele ein bisschen Saxophon und Schlagzeug und Geige. Ich traue mich da an alles ran, aber aufführungstechnisch habe ich mich auf Klavier und Gesang beschränkt.
Und über diese Instrumente haben Sie das Gefühl, auch mit Ihrer Umwelt besser kommunizieren zu können?
Ja. Ja.
Wurde Ihnen als Kind auch schon ermöglicht, Musik zu machen?
Nicht nur die Musizierenden, sondern auch das Publikum. Und die Rückmeldung, die man dann bekommt, das ist was Ehrliches. Und jetzt gibt es, ich hatte neulich, da war Frau Bentele da über die 10-jährige Bestehen des Teilhabegesetzes. Und das Sozialamt hier gibt mir bis heute einen Ablehnungsbescheid. Ich bräuchte kleine Hilfe, damit ich wieder im musikalischen Rahmen tätig werden kann.
Die Frage war gerade, ob Sie schon in der Kindheit und Jugend tatsächlich auch mit Musikinstrumenten umgehen konnten, ob Sie da gefördert worden sind?
Ein Klavier war ständig verfügbar und in der ersten Klavierstunde soll ich gesagt haben, ich könnte schon Klavier spielen, ich soll hier nur noch Noten lernen. Ich kann mich daran nicht selbst erinnern, aber es müsste genau so gewesen sein.
Sehr guter Ansatz.
Herr Neumann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und hoffe, Sie werden trotzdem noch viele Gelegenheiten haben, Musik zu machen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Klavier in der kleinen Wohnung, aber vielleicht woanders auch mit anderen Instrumenten und singen. Heinrich Neumann in Wolfenbüttel, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Danke.
Danke und wünsche noch schönes Wochenende. Die Kraft der Musik, die beschäftigt uns hier heute Vormittag im Deutschlandfunk Kultur. Rufen Sie an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Crowded House, Weather with You. Bei uns sind Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler und Musikpsychologe, und Gregor Schwellenbach, Musiker und Komponist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit diesem Song, den hat man ja schon oft genug gehört, aber irgendwie funktioniert das mit dem Refrain immer wieder, oder? Ich habe es zwar nicht verstanden, was es bedeutet, warum das Wetter mitnehmen soll, aber...
Das stimmt, das ist mir auch nicht klar.
Aber irgendwie funktioniert es, ne? Also es ist immer so ein klassischer Mitsing-Song, ne? Was passiert da, dass man unbedingt mitsingen möchte? Man kann gar nicht anders, oder? Oder mussten Sie jetzt nicht mitsingen?
Ich merke schon gerade hier. Ehrlich gesagt nicht mitsingen, darum bin ich so zögerlich mit der Antwort. Aber dieses Phänomen gibt es natürlich, dass man bei Sachen mitsingen muss. Es hat dann damit, glaube ich, zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, natürlich, ob man es kennt. Also das ein Song, der über die Jahre immer wieder irgendwo läuft, den singt man natürlich viel eher mit als irgendwas, was man erst vor einer Woche kennengelernt hat. Und dann gibt es einfach Linien, die gesanglicher sind als andere, also die leichter zu singen sind als andere. Das ist auch wahrscheinlich hilfreich.
So Hooks, ne? Glaube ich, nennt man das. Die
haken
sich so fest. Ne?
Genau.
Ja, und dann ist es ja auch so, dass wenn man mit dem Musikstil vertraut ist, dann kann man sich sogar an dem Stück beteiligen, wenn man das Lied selber noch gar nicht kennt. Das ist eben, liegt daran, dass Musik, also diese Musik jetzt einen Takt hat und eine Tonleiter. Das heißt, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Klängen, die als nächstes kommen können. Und wenn ich mit dem Stil schon vertraut bin und die Tonleiter sozusagen kenne, dann kann ich mich sehr leicht daran beteiligen, weil ich eben schon vorausahnen kann, welcher Klang wann als nächstes kommen wird.
Und Sie sprechen ja auch, Stefan Kölsch, von einem Musiktresor, den man sich anlegen sollte im Leben. Was hat damit auf sich?
Ja, darauf bin ich gekommen während meiner Arbeit mit den Alzheimer-Patienten und mit anderen Patienten mit neurodegenerativen Krankheiten, die sich interessanterweise, obwohl sie sich an vieles anderes in ihrem Leben nicht mehr erinnern können, an Musik erinnern können. Also da gibt es einen Patienten, der sich zum Beispiel, der seine eigene Tochter nicht mehr erkennen kann, der sich aber an Musik noch erinnern kann. Und das hilft diesem Patienten ungemein, sich emotional zu stabilisieren. Das beruhigt diese Patienten und es hilft ihnen auch tatsächlich, sich an Dinge in ihrem Leben wieder zu erinnern, die jetzt mit dieser Musik verknüpft sind. Und darüber bin ich ursprünglich auf die Idee gekommen, einen Musiktresor anzulegen, in dem man Stücke aufbewahrt, an die man besonders schöne Erinnerungen hat. Also sozusagen ein Tresor mit Stücken, die einem helfen, bestimmte Erinnerungen im Leben wieder wachzurufen. Das ist jetzt aber nicht der einzige Grund. Ich empfehle zum Beispiel auch, Stücke in diesen Tresor reinzulegen, zu denen man zum Beispiel oft Gänsehaut bekommt. Dann kann man hier und da ein Stück davon rausholen und Gänsehaut erleben, denn das hat wahrscheinlich auch regenerative, heilsame Effekte. Es werden bestimmte Botenstoffe im Gehirn ganz besonders stark ausgeschüttet, die unserem Gehirn auch gut tun und unser Gehirn jung halten. Und wenn man so einen Tresor mit Gänsehautstücken hat, dann kann man da öfter mal eins rauskramen. Man kann sich auch mit anderen unterhalten. Welche Stücke hast du da vielleicht drin? Kann man das selber auch mal ausprobieren? Wirkt es bei einem selber auch? Ja, macht auch Spaß.
Da muss man offenbar einfach nur auf den Knopf drücken, ne? Es funktioniert. Es ist planbar.
Ja, also ganz so mechanisch ist es nicht, aber also viele Menschen kennen bestimmte Stücke oder auch Videos, die, wenn sie sich angucken bzw. anhören, fast immer, wenn sie in der richtigen Stimmung sind, Gänsehaut hervorrufen können. Es gibt auch Menschen, die diese Gänsehauterlebnisse nicht kennen, das macht aber nichts, denn selbst bei diesen Menschen ist es so, dass besonders angenehme Musik, die sie besonders vergnüglich finden oder besonders angenehm finden, trotzdem auch zu ganz ähnlichen neurochemischen Reaktionen im Gehirn führt.
Was offenbar auch Teil der Biografie ist, ne? Also unsere Biografien werden offenbar auch musikalisch geschrieben, ne? Gregor Schwellenbach, wie ist es bei Ihnen?
Ja, also ich habe natürlich Stücke, die ich im Laufe meines Lebens gehört habe, bei denen ich das Phänomen kenne, dass ich über so ein Musikstück mich zurückbeamen kann über mehrere Jahre in eine andere Zeit. Ich glaube, also speziell bei Popmusik ist das sehr so. Ich finde, bei klassischer Musik ist es bei mir sehr individuell. Und das ist ein bisschen zeitloser. Und bei Popsongs ist es so, dass ich genau weiß, das war der Sommer, in dem dies und das passiert ist.
Sind das auch peinliche Songs manchmal?
Ja, durchaus.
Zum Beispiel?
Also naja, peinliche Songs kann man so schwer sagen, denn ich finde, Songs sind niemals peinlich. So, wenn ein Song
die Reaktion auslöst, der Umwelt ist, dann hast
ist
du gehört.
Das so. Es gibt Songs, mit denen ich mich sozial nicht identifiziere. Aber als Musikhörer berühren sie mich sehr. Ich habe kein besonders inniges Verhältnis zu Musicals von Andrew Lloyd Webber. Dennoch gibt es ein einziges Lied in diesem indischen Musical, was er gemacht hat, was mich zu Tränen rühren kann. Und das hat zum Teil biografische Gründe, zum Teil auch einfach, weil es so meine versteckte Kitsch-Ecke anspricht. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, das heißt The Journey Home aus Bombay Dream, ich glaube, das Musical. Und das ist so ein Lied, ich würde niemals, wenn ich mich jemandem vorstelle, in so einem Speed-Dating sagen, hallo, mein Lieblingssong ist Journey Home von Andrew Lloyd Webber. Aber wenn ich es höre, dann bin ich ganz auch körperlich gerührt.
Also die Musikliste in meinem Smartphone darf auch nicht jeder sehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da ist einiges dabei, was tatsächlich peinlich sein könnte. Also falls Sie noch peinliche Songs haben, die Sie aber trotzdem lieben und mögen, rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Und am Telefon ist Maria Landthaler aus Bremen. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Entschuldigung, mein Hirn tanzt gerade Heavy Metal. ich bin etwas aufgeregt und alles, was in der letzten Stunde gesprochen wurde, spricht mir aus dem Herzen. Ich wollte eine Begebenheit schildern. Ich habe als 17-Jährige, ich bin inzwischen 65, in einem Kinderheim gearbeitet und wir hatten an einer Spastik erkranktes Kind in dem Kinderheim. Es konnte nur singen, es konnte nicht sprechen. Es hat im Radio Musik gehört und hat das nachgesungen. Und das hat mich damals tief beeindruckt. Ich habe es nicht verstanden als 17-Jährige, ja. Aber ich habe diese Begebenheit noch heute in Erinnerung. Das andere ist, ich habe im Altenheim gearbeitet, in der Beschäftigung, nicht in der Pflege. Und ohne Musik hätte ich den Altenheim-Alltag nicht bewältigen können. Und meine Bewohner oder meine lieben Menschen, die haben das auch sehr geschätzt.
Maria Landthaler, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich wünsche schönes Wochenende, viele Grüße nach Bremen. Und am Telefon ist Anja Schmidt aus Oldenburg. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Jetzt hat die Dame, die gerade gesprochen hat, schon etwas vorweggenommen. Ich arbeite auch im Altenheim, auch als Betreuungskraft. Und also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Musikmachen gemacht mit den Bewohnern. Ich singe selbst und spiele Gitarre. Und also man kann damit wirklich die meisten Bewohner noch gewinnen, auch Leute mit sehr starken Einschränkungen, denen man kein Gedächtnistraining mehr zumuten kann oder Gymnastik oder Basteln, wo das alles nicht greift. Also da ist Gesang quasi die Königsdisziplin, ja. Und es verbindet auch einfach so. Also man hat Bewohner, die sind sehr stark eingeschränkt, man hat Bewohner, die noch relativ fit sind, geistig. Aber wenn gesungen wird, dann sind diese ganzen Grenzen quasi aufgehoben. Ja. Also man staunt ja, wirklich auch, was da noch quasi kommt. Ja.
Also was offenbar unzerstörbar ist auch. Bewohner, es gibt offenbar einen Kern.
Der eine Aphasie hat, eine globale Aphasie, und also gar nicht mehr spricht, quasi nur noch ganz einzelne Worte, aber wenn gesungen wird, es ist wirklich erstaunlich, ich sehe, wie er die Lippen bewegt und wirklich anscheinend irgendwie mitsingt, ja.
Herr Kölsch, Sie wollten noch was sagen dazu?
Ja, ich kann das nur unterstützen. Genau die gleiche Erfahrung mache ich auch, wenn ich in Altersheimen mal unterwegs bin. Musik verbindet und es ist einfach nicht wichtig, wer in seinem früheren Leben vielleicht eine wichtige Position oder eine unwichtige im Beruf hatte und welche Krankheit oder in welchem Stadium und so weiter. Die Musik verbindet alle zusammen und macht dann Spaß. Mit dem Aphasiker, den Sie ansprachen, das ist in der Tat ein ganz wunderliches Phänomen, das wir in der Neurologie kennen und das daher kommt, dass wir zwar mit beiden Hirnhälften singen und sprechen, aber wir sprechen stärker mit der linken Hirnhälfte und wir singen stärker mit der rechten. Und wenn jetzt das Sprechen durch einen Schlaganfall in der linken Hirnhälfte zerstört wird, dann kann der Patient bzw. die Patientin mit der intakten rechten Hirnhälfte noch singen. Und zwar mit Text. Und zwar manchmal so deutlich, dass man kaum glauben kann, dass diese Person nicht mehr sprechen kann. Und das kann man sich übrigens therapeutisch auch zunutze machen, indem man gesungenes Sprechen lernt und darüber dann auch lernen kann, wieder relativ normal zu sprechen. In meinem Buch beschreibe ich auch, wie man das als Betroffener sogar selber zu Hause mal ausprobieren kann.
Das heißt, es ist ja nicht nur therapeutisch im Sinne von, dass man besser kommuniziert mit seiner Umwelt und sich vielleicht auch wieder sozial ein bisschen herstellt, sondern tatsächlich auch heilend. Ja?
Auf jeden Fall. Also Musik kann teilweise ganz erstaunliche Durchbrüche schaffen. Die vorige Hörerin hat ja gesagt, dass sie dieses Kind erlebt hat mit epileptischen Anfällen oder mit spastischen Anfällen, das noch gesungen hat. Und bei solchen Kindern kann dann Musiktherapie zum Beispiel oft zu gewissen Durchbrüchen verhelfen. Kinder, die ansonsten vielleicht sehr verschlossen sind oder ganz besondere auch motorische oder sensoromotorische Probleme hatten, machen dann auf einmal Klick in der Musik, mit der Musik und dann öffnen sich auf einmal weitere Kanäle und das Kind kann sich anfangen wieder zu entwickeln und kann wieder anfangen, neue Dinge dazuzulernen. Und natürlich können sich diese heilsamen Wirkung von Musik auch viele andere Patienten zunutze machen, aber wir können uns auch diese Effekte als gesunde zunutze machen. Also es ist ja nicht nur Sport und nicht nur gesunde Ernährung, sondern es sind auch sozusagen Good Vibrations in unserem Leben, die positiven Stimmungen, die wichtig sind für unsere Gesundheit. Und das können wir eben mit Musik ganz besonders gut unterstützen.
Anja Schmidt in Oldenburg, sind Sie an diesem Wochenende wieder im Pflegeheim unterwegs oder haben Sie frei?
Oh, ich habe jetzt ein paar Tage Urlaub.
Aber dann nächste Woche wieder?
Übernächste.
Und machen dann wieder Musik.
Gut.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Bitte.
Viele Grüße nach Oldenburg. Über die heilende Kraft der Musik haben wir schon gesprochen, über die therapeutische Kraft, auch die soziale Kraft. Sie kann Menschen zusammenbringen. Das ist unser Thema, die Kraft der Musik. 0800 2254 2254 ist unsere Nummer. Stefan Kölsch ist Musikpsychologe an der Uni in Bergen in Norwegen, hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Geiger ist er auch noch, Neurowissenschaftler. Und Gregor Schwellenbach, Kölner Musiker und Komponist. Und am Telefon ist Elke Bayer aus Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr über Ihre Sendung und wollte eine Geschichte erzählen, dass ich nämlich am Ende meines Studiums sehr große Prüfungsängste hatte und dann gedacht habe, ich wollte eigentlich schon immer Musik machen, aber hatte keine Unterstützung und habe dann einfach Gesangsunterricht genommen. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich, mich hinzustellen mit schwitzenden Achseln und all der Angst und sie rauszusingen. Und habe mir dann auch noch Jazzgesang ausgesucht, weil das eine Musik ist, die ich sehr liebe. Und ja, das war ein unglaublicher Durchbruch für mich. Ich bin singend durch die Straßen gelaufen danach und konnte meinen Abschluss auf eine ganz besondere Art und Weise machen.
Aber die Prüfung haben Sie dann nicht gesungen? Nee, ne? Das nicht?
Doch.
Das
doch.
Auch?
Und das
Nein.
Ist was, ja, und das ist wirklich...
Was haben Sie denn studiert?
Ich habe Politologie und Germanistik studiert.
Interessant.
Und Sie haben genau das angesprochen, was ich dann wirklich selber entwickelt habe. Also man muss irgendwie dann auch nicht Experte manchmal sein oder Expertin, sondern wir singen Themen auch mit unserer Tochter in Mathe, die schwierig sind, wo Blockaden sind. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das ganz anders. Wir singen einfach die Formeln. Und ich habe das damals auch so gemacht und ich habe so Übungen von der Gesangslehrerin mitbekommen, mit Luftballons in der Luft durchs Zimmer zu tanzen, zu singen und Texte zu sprechen.
Und das funktioniert?
Und da hat sich so, ja, das ist großartig. Das hat so einen kreativen und so lustvoll dann das Thema ermöglicht. Und da gibt es so viele junge Menschen, die ja auch im Internet mittlerweile Rap-Songs machen für Mathe-Formeln. Also es ist so ein kreativer Pool. Und ich würde alle einladen, sich das anzugucken und daran Spaß zu haben und Grenzen zu überwinden und Durchbrüche zu erlangen.
Also singend Prüfungen ablegen in Germanistik und Politologie, singend Mathematik lernen, was alles möglich ist.
Ich kann das aus der Sicht der Hirnforschung nur bestätigen, weil Musik es schafft, unser Gehirn sozusagen manchmal umzuschalten und bestimmte Blockaden auszuschalten. Und das können wir uns dann eben, wie die Hörerin das gerade auch beschrieben hat, ganz toll zunutze machen, indem wir manchmal mit Gesang oder mit Musik quasi umschalten und das dann eben auch in Stresssituationen dann wieder hervorrufen können und uns das dann helfen kann, zum Beispiel bestimmte Blockaden abzuschalten. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich möchte die Hörerin auch bitten, mir vielleicht mal eine E-Mail zu schicken, weil ich gerne noch mehr über Ihre Geschichte erfahren würde.
Dürfen wir die E-Mail? Ja. Wir bringen sie einfach zusammen. Bleiben Sie noch dran, Frau Bayer, wir bringen sie einfach noch im Nachhinein zusammen. Überhaupt keine Frage. Trotzdem bleibt natürlich für mich noch die Frage beim Singen in diesen ungewöhnlichen Kontexten. Ist es ja nicht immer sozial akzeptiert. Ne? Es gibt ja Menschen, die dann irgendwie die Augen verdrehen oder gestört sind oder denken, das passt doch gar nicht.
Naja, manchmal reicht es schon, etwas melodischer zu sprechen zum Beispiel oder etwas rhythmischer zu sprechen, dann fällt das überhaupt gar nicht so auf. Denn Sprache ist tatsächlich schon viel mehr Musik, als ob wir das viel mehr Musik, als wir das oft so denken. Ja? Also ja. Sprache, so sage ich das in meinem Buch, ist tatsächlich so eine Art superschnelle Musik, weil wir nämlich beim Sprechen leicht 15, 20 Sprachlaute pro Sekunde produzieren. Fast keine Melodie hat so viele Töne pro Sekunde. Und Musik hingegen ist eher so eine Art supermelodiöse Sprache, wo wir viel mehr rauf und runter gehen mit den Tönen. Und wir können auch ganz normal im Rhythmus sprechen. Und dann ist es zum Beispiel, wird es schnell so eine Art Sprachgesang zum Beispiel. Das fällt dann gar nicht so auf.
Frau Bayer, ist das immer auf Gegenliebe gestoßen, Ihr Gesang?
Das hat mich ermutigt, also gerade Gesangsunterricht hat mich ermutigt, einfach freier zu werden.
Ja.
Und wir haben das mit unserer Tochter dann ganz lustig gemacht. Kinder wandern ja nicht so gerne, wir wandern leidenschaftlich gern. Und wir haben dann ein Zähllied mit ihr immer gesungen, wenn es hart wurde. Vielleicht kennen Sie das, 21, 22,
3. Ja, aber das kann man ja nun nicht unendlich fortführen. Ne? Irgendwann merkt es das Kind ja dann, oder?
Nee. Nein. Nein, und das ist es, sie hat das Zählen vorwärts und rückwärts durch diesen Song gelernt und wir sind marschiert. Und das, also ich glaube, man lernt ja unglaublich viel leichter, viel mehr, viel intuitiver, wenn man das mit Musik verbindet. Es gibt ja auch dieses Thema, soll man Musik hören beim Lernen oder nicht? Unsere Tochter hört sehr gerne Musik beim Lernen. Und das sind so Sachen, die ich einfach toll finde. Und man muss ausprobieren, was zu einem passt, glaube ich, einfach auch. Und wo man frei wird innerlich. So.
Elke Bayer aus Berlin, viele Grüße und bekannterweise an Ihre Tochter. Ich wünsche ein gesangvolles, musikalisches Wochenende. Das werden Sie bestimmt haben, denke ich mal. Herzlichen Dank und vielen Dank auch für diesen Anruf. Und am Telefon ist Laura Legisser aus Pforzheim. Hallo.
Hallo.
Ich bin ganz Ohr. Ja, wir sind ganz Ohr. Mit Ihrer Geschichte, was die Kraft der Musik angeht.
Ich wollte noch einmal ein bisschen Thema Chor mitbringen.
Ja.
Meine Tochter singt in einem Jugendchor schon seit ein paar Jahren. Davor hatte sie in einem Kirchenchor gesungen, in einer Kirchen-Singschule. Und wir waren vor kurzem im Erwitte zum ersten Mal bei einem Wettbewerb. Und ich wollte einfach sagen, da waren richtig magische Momente, die da entstanden sind. Ich weiß nicht, ob jemand sowas schon erlebt hat, waren tausende Kinder und Jugendliche, die da nacheinander für den Wettbewerb gesungen haben, aber dann haben sie sich auf der Wiese getroffen und dann waren so spontane zusammen kleine Gruppe, die entstanden sind, die da zusammen gesungen haben, frei und es war einfach fantastisch, was die Musik, wie die Musik verbinden kann, was ich vorher schon gehört habe. Nur vielleicht als Gedanke, manchmal ist es ein bisschen elitär angesehen und das finde ich total schade. Ich komme aus den Tanzen eigentlich und das ist auch so ein Ding. Sind Musik, Tanzen sind die so ursprüngliche Kommunikationsmittel des Menschen und es wird manchmal so in eine Ecke geschoben und Chor wird ein bisschen niederwertig angestuft. Bei Bekannten habe ich immer gehört, meine Tochter spielt Klavier, meine Tochter spielt Geige. Und Chor war so, Chor, was ist das denn? Das ist nichts, ne? Und das finde ich ein bisschen schade, wenn so diese Leistungsgesellschaft sich da einmischt und
Ich glaube, es ist angekommen, dass offenbar dieses Gemeinschaftsprojekt, wo man sich ja auch ein bisschen unterordnen muss in so einem Chor und nicht so unbedingt als Solist sich selber vermarkten kann, vielleicht nicht bei allen sozusagen so hoch angesehen ist. Laura Legisser, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diesen Einwurf. Das ist ja auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt, tatsächlich sozusagen die soziale Konnotation von bestimmten Musikstilen oder bestimmten Musikmachen, ne?
Natürlich ist ganz wichtig. Ja. Ne? Musik ist ja oft auch zur Identifikation nutzbar.
Auch eine soziale Performance, vielen, oder? Also um sich sozial zu verorten.
Ja, auch von vielen, ja, genau. Wird ja auch von vielen Jugendlichen also ganz bewusst auch als soziales Emblem genutzt. Ja? Ich gehöre zu dieser Gruppe dazu und identifiziere mich mit dieser Gruppe eben auch über diese Musik.
Und am Telefon ist Dorothee Erbstlö aus Bayern, aber das hätte ich gerne noch ein bisschen genauer. Schönen guten Morgen, Frau Erbstlö.
Ich bin zu Hause im Landkreis Augsburg.
In Augsburg oder bei Augsburg, ja.
Ich war lange als Ergotherapeutin tätig. Jetzt sind unglaublich viele Dinge schon gekommen von der heilsamen Wirkung der Musik. Ich persönlich habe sie jetzt beruflich auch benutzt, gerade zum Lernen bei Kindern, die Entwicklungsproblematiken hatte, ob das jetzt die Tonleiter im Sinn, aber das ist ja auch gerade gekommen von Frau Bayer, glaube ich, die dann zum Zählen, zum Rechnen, zum abstrakten Denken geführt haben, aber genauso in dem Bereich Entwicklung von Sprache und Rechtschreiben und Konzentration und das braucht man nicht so weiter ausführen. Das ist ja eine ganz alte Geschichte, auch die Musiktherapie. Und vielleicht hat es was zu tun auch mit den Wiegenliedern, die ganz wichtig sind und die leider heute das Singen, das Einsingen von Kindern in den Schlaf oder miteinander mit einem Säugling oder mit einem Kind singen, dass das ein bisschen zurückgegangen ist, weil sehr viel elektronische Musik, das heißt von so Spielgeräten gemacht wird. Das ist das eine, aber ich habe es eben auch, das ist ja auch gekommen, mit gerontologischen Patienten gemacht, mit psychisch kranken Patienten. Und ja, das ist jetzt zu dem Bereich. Ich halte das für ganz, ganz wichtig und bedauerlich, dass die Musiktherapie da keine größere Rolle spielt.
Ja.
Und, auf der anderen Seite auch in der Schule, dass so zurückgeht, weil diese künstlerischen Therapien einfach sehr, die kreativen Therapien sehr notwendig sind für die persönliche Entwicklung und für die Selbstwahrnehmung auch.
Frau Äpfle, ich danke Ihnen sehr. Es läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich glaube, das ist auf jeden Fall angekommen. Vielen Dank, viele Grüße in die Nähe von Augsburg. Vielleicht ein abschließendes Wort noch tatsächlich. Gregor Schwellenbach, vielleicht die Frage an Sie. Da sind wir wieder beim Selbstmusikmachen, beim Kreativen, bei eben nicht sich verlassen auf vorgefertigte Klänge. Mhm. Gibt es da die Gefahr, dass wir das verlernen im Laufe der Generation?
Das glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, dass sich die Form sehr ändert. So. Also was man heute zum Beispiel an Rap-Kultur hat, was es vor 40 Jahren noch überhaupt nicht gab. Und heute ist das so was Reiches, Wertvolles. Und ich glaube, man findet immer wieder neue Formen, Musik zu machen. Ich glaube aber, dass das Bedürfnis bleiben wird.
Ja.
Gehe ich von aus.
Gregor Schwellenbach, Musiker, Komponist aus Köln und Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler und Musikpsychologe von der Uni Bergen in Norwegen mit seinem Buch Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag über die Kraft der Musik. Ich danke Ihnen sehr, meine Herren, für dieses Gespräch und für diese 2 Stunden.
Ich danke auch.
Und es war mir ein großes Vergnügen.
Ebenso. Und über die Kraft der Musik haben wir gesprochen. Und das finden Sie alles natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de.